Noch am Start unserer Ich liebe Deutschland Tour und Österreich auch, habe ich mich mit Leo unterhalten. In unserer Station in Hamburg, das ist die zweite von 11 Städten, haben wir uns unterhalten über ihre Teilnahme beim Ironman in Westfriesland am 22. Juni. Wir haben gesprochen über ihr Training, über ihre Höhen und Tiefen beim Ironman selbst, beim Wettkampf und sind ein bisschen abgeschweift nach links und rechts. Also hört rein und viel Spaß.
Leona Riek.
Ironman 73, ab zur Weltmeisterschaft. Du hast in Westfriesland, in den Niederlanden, ich glaube, das ist westlich von Ostfriesland, glaube ich, ne?
Keine Ahnung.
Man kennt wirklich irgendwie nur Ostfriesland. Vierte in der Altersklasse, das ist Altersklasse 30 bis 34, auch wenn du noch 29 Jahre alt bist.
Mach mich aber, bitte nicht älter,
aber
als
dazu
ich
gehörst
bin.
Du. Und du hast 4 Stunden 53 Minuten gebraucht.
Und 2 Sekunden.
Und 2 Sekunden, also knapp vorbei in der 4 Stunden 52.
Ach komm.
Ach, hör jetzt aber auf.
Jetzt hör doch aber auf.
Du hast... Man hat es mitbekommen, also wir haben es mitbekommen, du hast sehr viel trainiert. Wir haben heute…
Habt ihr das mitbekommen?
Die paar Rolleneinheiten vor der Arbeit und nach der Arbeit und diese wilden Trainings zweimal am Tag, das konnte man nicht übersehen. Außerdem hast du ja immer mal wieder mit so 4 bis 5 Wochen Verzug immer dein Wochentraining auch mal gepostet bei Instagram und jetzt ganz frisch die 10.000 Follower-Marke geknackt. Herzlichen Glückwunsch, Leona Riek.
Ja, ich hab das Gefühl, ihr verarscht mich alle damit.
Nee, das machen wir ernst. Mhm.
Paul kam erstmal mit einem Pfannkuchen und einer 10 drauf, als ich wieder auf der Arbeit war. Und ich gucke ihn so an und es rattert so in meinem Gehirn. Und ich denke so, hä? Ich so, 10 Stunden, das habe ich gar nicht gebraucht. Das war doch letztes Jahr in Klagenfurt, Langdistanz. Warum denn 10? Und ich dann so, hä, warum 10? Ich habe doch nur 5 Stunden unter 5 gebraucht. Und er so, Leona, ich habe jetzt schon die letzten Wochen immer geguckt, wann es ja endlich soweit ist mit den 10.000 und dann hat er sich den Spaß erlaubt.
Endlich Influencerin.
Ja, deswegen denke ich immer, ihr verarscht mich alle damit. Naja.
Nee, aber dann entweder bleibst du denn noch bei uns arbeiten, jetzt, wenn du Influencerin bist, weil die Frage, wir haben ein paar Fragen.
Ich werde jetzt Profi.
Du hast ja ein paar Fragen weitergeleitet von deiner Community, kann man jetzt ja so sagen, bei 10.000 Followern. Und die Frage lese ich direkt vor, arbeitest du eigentlich nebenbei vor allen Dingen noch Vollzeit, ja, neben all deinem Training?
Ja, tatsächlich arbeite ich Vollzeit und ich glaube, viele denken das ja immer nicht, wenn man viel auch zum Beispiel auf Social Media postet, dass man nebenbei dann doch noch einen Job hat, aber ja, tatsächlich habe ich einen Vollzeitjob, der auch vielleicht manchmal nicht nur 40 Stunden ist, sondern
aber 41.
Aktuell vielleicht auch ein paar mehr, vor allem dann ja auch mal an Wochenenden. Also ich sage euch ehrlich, das war noch herausfordernder, glaube ich, als bei der letzten Vorbereitung, was beruflich und Hobby quasi angeht.
Warum? Also zuerst mal einmal ganz kurz zurückgespult. Du hast letztes Jahr, 2024, hast eine Volldistanz gemacht,
genau.
Ironman.
Ja.
Das heißt, alles das Doppelte. Also genau. Noch für diejenigen, die Triathlon nicht so sehr verfolgen wie wir.
Wie du vor allem.
Das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren, 42,2 Kilometer Laufen. Und dieses Jahr hast du dich entschieden, hast dich nochmal überreden lassen von deiner Truppe, von deiner Trainingstruppe.
So wie immer.
Ey, wir greifen an. Wir wollen die Halbdistanz und wir wollen alle nach Marbella zur Weltmeisterschaft 2024.
Ja, 25.
2025, ist ja schon bald. Warum war es schwieriger dieses Mal?
Also ich glaube jetzt, wenn ich das mal selbst einschätzen müsste, war es auf jeden Fall, dass wir bei uns im Team mehr gewachsen sind. Demnach haben wir, oder nicht mal mehr von der Personenanzahl, aber einfach irgendwie alle noch mehr reinbuttern bei uns. Und dadurch haben wir mehr Projekte angenommen dieses Jahr. Unsere ersten riesengroßen Projekte, zum Beispiel mit Samsung. Und dadurch, dass wir mehr Projekte haben, bedeutet es natürlich auch mehr Hustle auf der Arbeit. Und ich glaube 2024, vielleicht habe ich es auch wieder verdrängt, aber da hatten wir ja quasi bis vor dem Berlin-Marathon, hatten wir auch die Deutschland-Tour, so wie jetzt. Und Halbmarathon nur, oder?
Ja, man vergisst das, glaube ich.
Vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen, aber jetzt sind wir irgendwie dran, ein eigenes Race zu planen. Wir betreuen die Samsung-Creator. Wir gehen schon im Berlin-Marathon rein. Wir machen hier gerade irgendwie noch eine Tour nebenbei. Ja. Also es ist irgendwie mehr von der Arbeit, glaube ich, als letztes Jahr. Und das alles unter einen Hut zu bekommen. Plus, ich hatte in der Vorbereitung noch einen Umzug zu wuppen. Mit Renovierung der alten Wohnung und mir kam es irgendwie dieses Jahr mehr vor.
Also du meinst, dass das Training dadurch härter war oder vielmehr härter, das zu jonglieren, zusammen mit der Arbeit und mit dem ganzen anderen Kram, also mit Wohnungsumzug? Oder also war das Training an sich, weil ja, das Training an sich muss ja eigentlich halb so hart gewesen sein. Könnte ja, man ja meinen.
Könnte man meinen, dachte ich auch. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn man mal wirklich mein letztes Jahr vergleicht, meine Trainingseintragungen und mein Training von diesem Jahr. Wahrscheinlich, wenn man es auf dem Papier sehen würde, ist die Langdistanz definitiv von den Umfängen her noch intensiver gewesen. Also ich glaube, die Wochenstunden, die ich verbracht habe mit Training, waren noch höher. Aber was das Thema Intensität angeht, würde ich fast sagen, dass gerade weil ich das Ziel hatte, zu einer Weltmeisterschaft zu fahren am Ende des Tages, hatte ich das Gefühl, dass trotzdem diese Halbdistanz anders angegangen worden ist, die Vorbereitung, mit einem ganz anderen Ziel. Und dadurch kam es mir auch intensiver vor. Gar nicht mal am Anfang der Vorbereitung. Am Anfang der Vorbereitung war alles erstmal so ausgerichtet, dass wir gucken, kommt mein Körper wieder damit zurecht? Kommt mein Ermüdungsbruch damit zurecht? Also spüre ich da irgendwas? Meine Läufe am Anfang in der Woche waren so 8 Kilometer. So, also super low reingegangen und einfach geguckt, okay, passt das alles vom Körperlichen her? Und hinten raus haben wir halt ganz schön angezogen. Also gerade was Laufen angeht, habe ich echt gemerkt, boah krass, jetzt sind wir hier echt auf einem intensiven Level wieder. Und das kam mir, glaube ich, hinten raus am Ende schon sehr viel vor.
Auch da vielleicht den Hintergrund Ermüdungsbruch, den gab es nach dem letzten Ironman?
Ja, man kann ja nie sagen, wann so ein Ermüdungsbruch eingetreten ist.
Zeitlich gesehen.
Aber zeitlich gesehen waren das wahrscheinlich, hat das bestimmt mit reingespielt, ja, definitiv. Gerade ja auch diese Thematiken, wie verpflege ich mich vor, während, nach dem Training? Das habe ich letztes Jahr bei der Langdistanzvorbereitung nicht auf dem Schirm gehabt. Und das war was, was ich dieses Jahr mir zur Aufgabe gemacht habe, dass ich auf jeden Fall darauf achten muss, wie ich mich in dieser ganzen Vorbereitung richtig verpflege.
Nenn das mal konkret. Wie sieht das, also wie sah es letztes Mal aus und was war der Unterschied in der Vorbereitung jetzt in diesem Jahr zur Halbdistanz?
Also letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass ich dann morgens aufs Fahrrad gestiegen bin, auf die Rolle und habe mir da mein Wasser hingestellt aufs Regal und habe dann da meine 2 Stunden, 2,5 Stunden easy Fahrradfahren auf der Rolle absolviert und danach bin ich unter die Dusche gerannt, habe mein Frühstück geschnappt, was ich mir vielleicht vorbereitet habe und habe dann, als ich auf der Arbeit war, mein Frühstück gegessen. So, mein Glas mit Porridge oder wie auch immer. Und dieses Jahr war es so, ich stehe auf, ich trinke was, ich setze mich kurz hin, ich esse 2 Toasts, ich esse oder trinke einen Shake mit Banane, mit Haferflocken, vielleicht sogar Protein, je nachdem und ja, verpflege bewusst, bevor ich die Einheit anfange, mich erstmal mit Kohlenhydraten. So. Also per se geht es eigentlich um Kohlenhydrate, kann man so sagen. Und das gleiche auf der Rolle. Und dieses Jahr gab es dann Gels oder gab es mal Gummibärchen oder eine Dattel oder einen Riegel. Und nach der Einheit wurde geguckt, dass auch wieder verpflegt wird. Und teilweise war es bei mir dann letztes Jahr so, dann warst du noch irgendwie verabredet, dann dachtest du, naja, dann brauche ich ja jetzt nicht nach der Einheit essen, ich gehe ja gleich Kaffeekuchen trinken und dann hast du gewartet, bis du irgendwann 2 Stunden später mal beim Kaffeekuchen saßt.
Und jetzt durch die ganzen letzten Gespräche und die letzten Podcasts und Co. wissen wir
durch die Termine in der Charité, durch Gespräche mit der Ernährungstherapeutin, liebe Grüße, da wurde einem erstmal bewusst, was man dem Körper ja abverlangt und dass man dem auch was zuführen muss.
Hast du einen Unterschied gemerkt? Also während der Vorbereitung?
Also ich hatte auf jeden Fall deutlich mehr Energie. Kann ich so sagen. Also auch gerade Koppeleinheiten, wenn ich noch laufen gehen musste. Klar, die Beine waren mal schwer, aber trotzdem war ich da.
Also mehr am Start.
Mehr am Start.
Mehr Gas geben.
Ja.
Und wenn man jetzt, ich glaube für alle, die so ein Triathlon vielleicht mal olympisch mal gemacht haben, ich glaube olympisch, da kann man sich ja auch gut vorbereiten natürlich, aber für viele ist es ja, glaube ich mal, eine Einstiegsdistanz oder eine Sprintdistanz.
Was ja für mich auch mal.
Ja, und da, ich glaube, das geht mir ein bisschen, ja nicht leichtsinniger an, aber schon natürlich mit einer deutlich geringerem Umfang, versucht sich da mal aus, da geht es ja ums Wechseln erstmal, da ist ja Schwimmen, hat ja einen größeren Anteil relativ und wenn du das jetzt vergleichst mit wie du dich jetzt vorbereitet hattest im Vergleich zu den letzten Triathlons, selbst zu der Langdistanz, warum war das jetzt so strukturiert? Warum bist du da so rangegangen, wie du rangegangen bist? Also warum auch das Ziel vielleicht, nach Marbella zu gehen, also zur Weltmeisterschaft, da eine Quali zu bekommen?
Also ich muss sagen, die Struktur hatte ich natürlich auch bei der Langdistanz drin, alleine aufgrund dessen, dass ich einen Trainer hatte, also Max, der mir die Pläne geschrieben hat und deswegen auch klar die Entscheidung, wieder mit einem Trainer zu gehen oder diesmal Trainerin, zu sagen, ich möchte mir nie im Leben neben der Arbeit, neben dem ganzen Training noch eine Platte machen müssen, was ich mir jetzt hier für Einheiten zusammenschreibe, unabhängig davon, ob ich es vielleicht sogar selber hinbekommen hätte, mir einen Plan zusammenzustellen. Ich glaube, das würde ich mir auch zutrauen, mir da einen Plan zu schreiben, aber ich glaube, ich brauche vor allem diese Ernsthaftigkeit und so ein bisschen das Commitment, dass ich weiß, jemand anderes macht sich Gedanken über mich und meine Werte und ich bin dafür verantwortlich, das einfach umzusetzen. So, und ich glaube, da war auf jeden Fall die Ernsthaftigkeit gegeben, dadurch, dass Nathalie, liebe Grüße, mir die Pläne geschrieben hat. Und dass man irgendwo von vornherein festlegt, also dieses Ziel zu einer Weltmeisterschaft zu fahren, das kommt ja nicht während des Trainings, dass du dir irgendwann sagst, ach, vielleicht probiere ich es mal, sondern dadurch, dass das am Anfang festgesetzt war und ich das erste Mal in meinem sportlichen Dasein das Gefühl hatte, oh, das ist was ich nicht schaffen könnte. Also mich oft gefragt, ob ich mich jetzt nicht mal ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Ne? Also früher mal gesagt, oh, ich will mal Marathon unter 3 Stunden laufen und da mir schon halb eingekackt und am Ende hat es ja doch irgendwie funktioniert. Aber diesmal dachte ich so, boah, ich weiß nicht, ob ich wirklich schon so weit bin, vor allem nach dieser Verletzung. Also ich glaube, so diesen Stress, den ich hatte, gedanklich, der war diesmal extrem, weil gerade diese ersten Wochen, ich war noch überhaupt nicht da, wo ich sein wollte im Training. Das war für mich mit das Schlimmste zu sehen, dass dieses Laufen aktuell einfach noch nicht wieder so hinhaut.
Hattest du dann hat dich das gestresst die ganze Zeit während des Trainings?
Ja, das Läuferische hat mich auf jeden Fall gestresst. Ich bin ja einen Marathon gelaufen im Mai in Kopenhagen. Das war so mein erster Lauf nach meinem Ermüdungsbruch. Und da war aber auch die Ansage, der wird nicht all out gelaufen und der wird ja auch hier nicht unter 3 gelaufen oder irgendwas, sondern das wird als Trainingseinheit gesehen, weil die Belastung nach so einem Marathon ja auch deutlich, also viel, viel höher ist als nach einem 5-Kilometer-Lauf, sage ich mal. Und der lief richtig gut, muss ich sagen. Also ich hatte da keine Probleme, aber das war auch ja nicht all out. Also ich wusste danach auch nicht, wo stehe ich denn jetzt eigentlich wirklich gerade, sondern es hat sich zwar gut angefühlt und ich hatte keine Probleme, aber ich habe mich schon ein bisschen damit unter Druck gesetzt, dass ich nie so richtig wusste, wo ich läuferisch gerade wieder stehe. Weil auch Intervalle beim Kraft Tuesday, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mir das leicht fällt und ich da vorne mitlaufen kann, sondern war dann eher mal doch weiter hinten und dachte so, früher war ich aber ein bisschen stärker.
Hat das dann wurde das irgendwann besser über die, wie lange hast du trainiert, wie viele Wochen waren
18
das?
18 Wochen.
18 Wochen, das sind quasi ein bisschen mehr als 4 Monate.
Ja.
Und
meine Kumpels, die auch trainiert haben und eine Freundin und so, also eine Freundin hat, glaube ich, auch ungefähr so um die 18 Wochen trainiert, aber die Jungs, die haben, glaube ich, gefühlt 6-7 Monate sich vorbereitet und ich komme dann wieder so mit meinen, ja, ich habe jetzt 18 Wochen gehabt.
Und es geschafft.
Ja, ich habe es geschafft, aber ich glaube, es wäre entspannter, wenn man sich doch ein paar mehr Wochen nehmen würde. Aber war nicht drin bei mir.
Ja, also wäre sicherlich entspannter, aber gleichzeitig, was ist denn auch realistisch? Also ich meine, das geht ja auch auf Kosten des sozialen und Privatlebens. Und
darunter habe ich ja am meisten gelitten.
Ja, also verstehe ich total. Deswegen der Stress, der damit einherkommt mit, ey, ich möchte die Quali schaffen für die Weltmeisterschaft. Plus der Stress, den man sich selber macht, weil man ja noch irgendwie das zwischen Tür und Angel, zwischen Arbeit und Privatleben reindrücken muss oder reinpressen muss. Und diesen, ich nenne ihn jetzt mal Frust, dass man ja am persönlichen, privaten Leben ja gar nicht so richtig teilhaben kann, am sozialen, weil man keine Zeit hat.
Ja.
Und dann bei solchen Sachen stelle ich mir dann die Frage, oder die stelle ich dir jetzt, wäre es wirklich geiler gewesen, 24 Wochen zu trainieren, statt 18 sportlich gesehen auf Papier hundertprozentig, aber hättest du dann vielleicht irgendwann bei Woche 20 gesagt, so, weißt du was, mir reicht das jetzt, ich habe keinen Bock. Also und dann hätte man, dann hätte das mentale Game dann wiederum nicht mitgespielt.
Ja, das stimmt. Ich muss ja auch sagen, ich habe mir ja auch während der Vorbereitung, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber man leistet sich dann so Ausnahmen mal. Zum Beispiel, wenn wir unsere Halbmarathon-Afterparty haben oder wenn wir, ich weiß gar nicht, was da noch alles reingefallen ist in den Zeitraum. Ich glaube, Winterlaufserienparty in Hannover, das sind ja auch so Momente oder die Hochzeit meiner Schwester. Also es sind ja schon so kleine Sachen, wo ich, oder Karneval in Köln das erste Mal, ich erinnere mich, wo ich danach natürlich auch erstmal krank war, aber ich brauche auch genau diese Momente, wo ich mal nicht dann 2 Tage vielleicht trainieren kann, weil eben die Sachen mir die Energie geben und mir zeigen, hey, ich kann auch immer noch ein privates Leben führen. Aber trotzdem ist man immer in so einem Zwiespalt. Und ich glaube, dieses Mal war es ganz extrem, weil man eben dieses Ziel hatte. Also ich habe mich mehr damit unter Druck gesetzt, so, oh, vielleicht war das jetzt nicht so eine gute Idee. Gerade wenn man dann mal krank war danach oder so. Aber ja, also mein Privatleben aus meiner Brille, sage ich mal, hat mit mir was gemacht. Und ich war auch vor dem Wettkampf super emotional. Ich kenne mich selber so nicht. Ich glaube, aufgrund des Drucks und aufgrund von Aufregung und weil mir eben meine engsten Freundinnen und Freunde geschrieben haben, ey, wir denken an dich, viel Spaß, viel Erfolg, guck mal, was du die letzten Wochen hier abgerissen hast. Und als ich diese Nachrichten gelesen habe, ich bin zusammengebrochen am Samstag vorm Race. Weil für mich war das so schön zu sehen, dass die trotzdem bei mir am Start sind, obwohl ich so eine Scheißfreundin war die letzten Wochen und nicht am Start war, so wie man sich das in der Freundschaft vielleicht, oder wie ich es mir wünsche in der Freundschaft. Und zu sehen, dass die aber trotzdem mich supporten, weil sie es eben irgendwie doch cool finden, was ich da vielleicht mache und dass ich immer wieder ein Ziel habe, wo ich denke, ich gehe da jetzt nochmal rein, aber boah, es ist schon doll gewesen dieses Mal.
Na, ich würde glaube ich schon unterscheiden, weil du gesagt hast, du bist eine schlechte Freundin gewesen. Das ist ja auch ein Shift der Prioritäten. Du hast dich du hast dich sicherlich nicht gemeldet, so, ich kenne ja deinen WhatsApp-Eingangs, die Zahl der unbeantworteten Nachrichten, die sehr, sehr hoch ist und hoch bleibt, aber es ist ja auch, hoffe ich, glaube ich, klar gewesen, dass du deinen Fokus auf Sport gelegt hast.
Ja, und ich habe denen das auch direkt am Anfang gesagt. Also ich habe meinen engsten Leuten auch gesagt, pass auf, ich wurde hier mal wieder reingequatscht in eine Vorbereitung und ich probiere jetzt hier mal eine Quali zu fahren und habe denen das ja auch gesagt und dadurch, dass ich es ja auch gesagt habe, wussten die auch, was abgeht. Ich glaube, hätte ich jetzt nicht gesagt, warum ich gerade wieder so viel Sport mache und überall nicht am Start bin, dann hätten die sich auch gedacht, ja cool, aber so wussten sie ja, was abgeht und wussten oder hatten Verständnis dafür.
Genau. Und jetzt, wenn wir jetzt bei der Chronologie bleiben und du hast dich da vorbereitet, gut, du hast irgendwie wenig Privatleben, hast irgendwie wenig das, ich sag mal, den Sommer, wenn man den so nennen kann, der letzten Wochen und Monate, dass du den nicht genießen haben konntest. Und dann rückte es immer näher. Das heißt, der Stress wird ja auch immer größer. Wie war das? Ich glaube, gerade emotional, mental, das ist ja dann die große Frage, wie man mit sowas fertig wird. Weil ich glaube, Training, gut, gehst du bei Strava rein, guckst, was du trainierst, gerne
Trainingspeaks.
Leo bei Strava gerne folgen. Ne, da sieht man die ganzen Trainings. Also das zu sehen ist ja easy, aber wie man sonst alles gedeichselt bekommt, ich finde, das ist ja die große Frage, die nicht immer klar wird.
Ja, ich muss sagen, also mental muss man da schon echt am Start sein, um sich vor so einem Wettkampf da auch irgendwie vorzubereiten. Und das Witzige war, wir sind 8 Stunden fast bis nach Westfriesland gefahren mit dem Auto, also wir waren zu fünft. Und ich habe innerhalb dieser 8 Stunden noch, glaube ich, 3 Reels geschnitten von den letzten Trainingswochen, weil ich das ja so ein bisschen eigentlich immer pro Woche als Recap machen wollte. Naja, wäre maximal hinterhergehangen. Aber in diesem Moment, wo ich zum Beispiel diese Videos geschnitten habe, da ist mir dann aufgefallen, ah ja, du hast ja doch was gemacht. Also du hast ja doch schon trainiert, weil ich glaube, in diesem ganzen Vorbereitungswahnsinn vergisst man manchmal auch, was man da jede Woche abliefert. Und da haben mir zum Beispiel auf der Hinfahrt vom Wettkampfwochenende, sage ich mal, hat es mir geholfen, dass ich nochmal gesehen habe, okay, du bist schon trainiert und du bist vorbereitet. So, das sehe ich hier gerade an meinem eigenen Rückblick. Und dann hilft es natürlich auch, oder beziehungsweise wenn du mit Leuten unterwegs bist, die ja das, also die ja eine ähnliche Vorbereitung hatten, die auch wissen, worum es geht, die sich auch vorbereiten, dann ist man da schon ja in einem anderen Mindset auch so ein bisschen drin. Und wie ich mich jetzt auch nochmal neu kennengelernt habe, innerhalb so einer Gruppe, sage ich mal, sonst, wenn wichtige Wettkämpfe anstehen, ziehe ich mich schon eher zurück und brauche dann so ein bisschen meine Ruhe vorher und mache da nicht noch irgendeinen Shakeout-Run mit oder mache dann noch irgendeinen Quatsch mit, sondern bin schon eher so, dass ich sage, nee, ich brauche jetzt hier meine Zeit. Und in der Gruppe war es tatsächlich so, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh, ich werde hier echt ruhig. Also ich war sehr nervös und so konnte das nicht so gut aushalten, wenn so viel gesprochen wurde und dachte so, oh Gott. Und habe mich dann teilweise auch ein bisschen, ja, war ein bisschen ruhiger. So wie man es, glaube ich, eigentlich nicht kennt von mir. Und dachte auch so, ah ja, krass. Ist hier doch ein bisschen ernster alles. Und wo dann so ein bisschen diese Kopfspielchen losgehen, ist ja für mich immer am schlimmsten, vielleicht kann es jemand auch nachempfinden, aber wenn du dann am Tag vorher Startnummern abholen musst und dann bist du auf diesem Gelände und siehst so andere Athletinnen und denkst dir so, shit. So, die sieht professionell aus, die sieht professionell aus,
aber das,
die sieht so krass aus. Und dann denkst du dir selber auch nur so, nee, also wenn die alle jetzt hier gegen mich antreten, das wird nix. Und da dann irgendwie nicht plötzlich wahnsinnig zu werden. Oh,
ist das dann trotzdem so, dass, also wir wissen ja mittlerweile sehr, sehr gut, dass Aussehen und Leistung zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe sind, erst recht beim Triathlon.
Ja.
Und trotzdem lässt du dich dann verunsichern von jemandem, der ein cooleres Rad hat oder der irgendwie einen schnittigeren Helm hat.
Voll. Ich weiß noch, das hat mich auch echt abgefuckt, tatsächlich bei der Startnummernabholung. Man muss ja am Tag vorher, holt man seine Startnummern ab und dann checkt man auch sein Fahrrad ein. Und der Weg von dieser Village, wo du deinen ganzen Kram abholst und deine Sticker und deine Startnummer, bis zu dieser Wechselzone, wo du ja am Tag vorher dein Fahrrad eincheckst, lass mich nicht lügen, es war eine halbe Stunde Fußweg. Und auf dieser halben Stunde Fußweg triffst du ja auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und es hat mich wahnsinnig gemacht innerlich, dieses Geräusch von diesen Fahrrädern, wenn jemand an dir so sein Fahrrad vorbeischiebt. Und dann siehst du so die neuesten, die krassesten Sachen. Und ich denke mir immer so, oh mein Gott. Also ich denke mir auch immer, oh mein Gott, wie kann man 20.000 Euro für ein Fahrrad ausgeben? Also, ne?
Mhm.
So, auch immer schwierig. Aber dieser Weg dahin hat mich wahnsinnig, auch am Wettkampftag selber, habe ich mich richtig erwischt, wie ich mir die Startnummern angeguckt habe, um herauszufinden, ist das eine Profiathletin oder ist es eine Altersklassenathletin, gegen die ich gleich antreten muss? Es ist die Hölle, es ist wirklich, und du stehst in so einer Toilettenschlange, guckst links und rechts und guckst so, okay, hat die gleiche Farbe auf der Startnummer wie ich, ist die vielleicht Profi, ist die vielleicht eine Altersstufe unter mir oder über mir, weil wenn es um so eine Sache geht, dann bist du da auf einmal irgendwie anders drin als so just for fun.
Krass, wie dann so dieser Instinkt des Vergleichens
ganz schlimm, ganz komisch. Ja, oder also jetzt fallen mir auch so Momente ein. Ich bin dann ganz, ich bin natürlich angespannt auch in unserer Freundesgruppendynamik. Und wenn dann am Wettkampftag laut Musik gespielt wird und du denkst so, ich brauche hier Ruhe, macht bitte die Musik aus, ich kriege hier gleich einen Anfall. Oder so, man ja nicht komplett seinen eigenen Film schieben kann morgens, wenn man aufwacht, dann das ist unfassbar. Da dachte ich auch so, Mann, bist du scheiße gerade.
War das schlimmer als beim letzten Wettkampf, also letztes Jahr zum Beispiel?
Ja, weil Klagenfurt war für mich so, das ist meine erste Langdistanz und ich sag das auch immer allen, die anfangen mit Triathlon, ich so, versaut euch euer erstes Erlebnis nicht. Also, und so war das bei mir auch in Klagenfurt, das war die allererste Langdistanz und ich wollte da nicht bis zum Kotzen an mein Limit gehen, weil ich dachte, wenn ich hier keine geile Erfahrung habe, dann macht mir vielleicht der Sport am Ende keinen Spaß mehr. Und jetzt bei einer Halbdistanz ist es halt genau wie beim 10-Kilometer-Lauf. Das tut von Anfang an weh. Und du weißt, du musst von Anfang an alles reinstecken, um es zu schaffen.
Hast du ja dann gemacht.
Habe ich gemacht, ja.
Bist du als Erster eigentlich beim Schwimmen rausgekommen?
Boah, beim Schwimmen finde ich es komisch, weil da steht in der Urkunde nicht, an welchem Platz oder welchen Platz du belegt hast. Aber ich muss relativ gut gewesen sein beim Schwimmen, weil sonst macht diese Hochrechnung bis zum vierten Platz keinen Sinn mehr. Weil in den anderen zwei Disziplinen war ich nicht so weit oben, deswegen muss ich da schon ganz gut gewesen sein beim Schwimmen. Und ich muss auch, vielleicht auch dumm, aber ich muss auch sagen, ich stehe beim Schwimmstart und für mich ist Schwimmen nicht so, jetzt geht der richtige Wettkampf los, sondern für mich ist Schwimmen so, wir fangen jetzt an mit Schwimmen und dann gucken wir mal, was passiert. Weil ich denke mir so beim Schwimmen, das ist so scheißegal, ob du da gut drin bist oder nicht. Also nicht scheißegal, du solltest schon irgendwie schwimmen können, aber ob du da jetzt nun 2 Minuten später aus dem Wasser gehst oder 1 Minute, ich meine, das macht nicht so viel. Und deswegen ist für mich Schwimmen was ich richtig genieße. Und die Gegebenheiten waren absolut nicht richtig geil, weil zum einen hattest du kein klares Wasser, das war so nicht Nordsee, aber das war so wie so Boddenmäßig, also da, wo die Schiffe halt so auch drin stehen. Also es war einfach braunes Wasser. Und je weiter man aber rausgeschwommen ist, war auf einmal richtig Wellengang. Und ich fand es aber irgendwie geil, weil ich so dachte, ja, jetzt schauen wir doch mal hier, wie alle mit den Wellen zurechtkommen. Und ich habe irgendwie gedacht, ey, ich habe verstanden, wie ich mit den Wellen schwimmen muss und wusste, wie ich atmen muss. Und deswegen waren für mich die Wellen in dem Sinne nicht ein Abfuck, sondern ich dachte so, ja geil, funktioniert trotzdem. Den einzigen Abfuck, den ich hatte beim Schwimmen, war dann, dass man natürlich durch den Wellengang die Bojen nicht mehr gesehen hat. Also die siehst du dann immer ja nur in einem bestimmten Moment, wo du dann dich orientieren kannst. Einmal habe ich mich kurz verschwommen und bin dann eher in so ein Boot reingeschwommen, also von diesem Orga-Team, die halt gucken, dass alle Schwimmer auch irgendwie ins Ziel kommen. Und ich habe das irgendwie so angepeilt und die haben dann so gerufen. Und dann habe ich kurz geguckt, dachte so, oh fuck, musste dann wieder einmal so einen halben U-Turn machen. Aber weiß ich nicht, Schwimmen trotzdem irgendwie eine schöne Sache.
Also ich würde jetzt gerne einfach mal die drei Sportarten durchgehen, natürlich mit den Wechselzonen, auch immer spannende Momente. Das heißt, das lief gut. Schwimmen lief gut, bist reingegangen.
Schwimmen lief gut. Wobei ich vielleicht einmal noch mal kurz zurückspulen muss. Was ich nie verstehen werde, sind ja so Dixie-Toiletten-Situationen.
Ja, sehr guter Punkt.
Alter. Also Problem war schon, Abfahrt bei uns aus der Unterkunft war, glaube ich, um 5 Uhr morgens.
Wann war Start? Wie viel Uhr?
Um 7 oder 7.10 Uhr.
Das heißt, wann bist du aufgestanden?
4.30 Uhr.
Um zu essen?
Genau, also Essen haben wir uns eigentlich alle mitgenommen im Auto, weil wir nochmal 30 Minuten mit Auto erstmal hinfahren mussten. Aber dann ging es morgens schon los, dass ich irgendwie länger gebraucht habe, als ich wollte. Und dann habe ich irgendwie aus dem Bad runtergerufen und war so, ist da noch Kaffee? Und Sina meinte so, ja, hier steht noch eine Tasse. Und dann komme ich runter und dann war die Tasse leer. Und dann, alle waren schon im Auto. Und ich dachte so, nee, Leute.
Welcher Wichser?
Wer hat hier den Scheißkaffee ausgetrunken? Und dann habe ich mir, obwohl ich wusste, ich war zu dem Zeitpunkt schon 5 Minuten drüber über der Zeit und dann dachte ich so, nee, Leute, also wenn ihr jetzt hier den Kaffee trinkt.
Selber schuld.
Weil ich kann dann nicht auf Toilette gehen. Also, und das geht nicht. Ich muss auf Toilette gehen vor so einem Wettkampf, weil.
Also der Kaffee hilft.
Ja, der Kaffee hilft schon. Und dann habe ich mir da echt noch so einen Kaffee gemacht und stand da und die anderen waren ja auch mega auf Spannung und dann kommt so ein Kumpel rein und sagte, was machst du nicht so? Ja, ich mache mir jetzt einen Kaffee, weil ihr ja nicht hier mal einen Kaffee stehen gelassen habt. Irgendeiner muss ihn ausgetrunken haben und alle waren schon so richtig nervös und die Stimmung war schon so richtig, richtig angespannt. Dann hatte ich irgendwann meinen Kaffee, bin ins Auto gestiegen, wir sind losgefahren und dann habe ich mir direkt meine Kopfhörer aufgesetzt, weil ich das nicht ertragen konnte, dass irgendeine andere Musik gespielt wird. Ich habe so eine Race-Playlist, die ich höre, damit ich so ein bisschen in den Tunnel komme. So. Dann haben wir das Auto abgestellt, dann sind wir da hingelaufen zur Wechselzone. Dann hast du ja nochmal die Möglichkeit, deine Beutel irgendwie nochmal zu befüllen oder deine Flasche am Fahrrad. Beziehungsweise mussten wir sogar unsere Reifen nochmal aufpumpen, weil es so heiß war am Tag davor, dass uns gesagt wurde, lasst mal bitte ein bisschen Luft aus euren Reifen.
Ach, dass sie nicht platzen?
Ja, ja.
Boah.
Boah, da dachte ich auch schon so, oh, guter Call. Dann
wie warm war es?
Am Tag vorher, ich glaube, wir hatten, boah, ich weiß nicht, es war so heiß. Es war so heiß, dass ich halb verdurstet bin. Es waren locker 30 Grad und Sonne. Und
boah, hart.
Dann da diese Fahrräder einchecken und diese 3 Kilometer Fußweg, die du erstmal hattest, ich war richtig sauer. Ich wollte, das war mir alles zu viel, das war zu heiß. Und dann dachte ich schon so, wenn es morgen so heiß wird, dann trockne ich aus, weiß ich nicht. Naja, und am Wettkampftag waren wir dann irgendwann da, dann hat man nochmal seine Reifen da aufgepumpt, hat seine Verpflegung in die Beutel gepackt und dann ist ja eigentlich schon ab zum Schwimmstart Neopren anziehen. Und ich war so, nee, ich muss nochmal auf Toilette. Ich muss an so einem Wettkampftag, muss ich bestimmt 5-mal auf Klo vorher, weil Aufregung und ja, weiß ich nicht. Und dann stehst du da in dieser Dixie-Schlange und denkst dir jedes Mal, warum gibt's hier 10 Toiletten für 2000 Menschen oder wie auch immer? Und oh, du wirst auch so richtig, ich habe kein Verständnis dafür, wenn du vor einer Toilette stehst und die Leute da 10 Minuten drin hocken. Dann denke ich mir immer so, was macht ihr da? Lasst mich vor. Naja, und dann war die Zeit schon wieder knapp. Dann waren plötzlich irgendwie nur noch 20 Minuten. Viertelstunde und ich hatte noch keinen Neopren an.
Und das Anziehen dann dauert ein paar Minuten?
Anziehen dauert, vor allem wenn du so anfängst zu schwitzen, weil die Sonne knallt.
Mhm.
Naja, und dann, ich glaube, vom Neopren-Reißverschluss zumachen bis zum Start waren es vielleicht noch so 4 Minuten, 5 Minuten. Dann standen wir da und dann war auch schon okay, let's go. Dann haben wir uns alle viel Glück gewünscht und dann springst du schon bist schon im Wasser drin.
Ist fliegender Start?
Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man es nennt, aber wir mussten von so einer kleinen Plattform, wurden wir immer so in 3 Sekunden Abständen, wurden wir quasi ins Wasser reingelassen, okay. Genau.
Wenn man sich nicht den Schädel einschlägt.
Ja, bei mir ist auch immer das Problem, ich wusste, ja, okay, cool, wenn ich jetzt reinspringe, dann muss ich eh nochmal Brille richten.
Mhm.
Und immer, wenn ich reinspringe, dann rutscht die Brille kurz weg, dann habe ich Wasser drin, also dann muss ich da immer nochmal kurz nachjustieren. Mhm. Das ist so ein bisschen nervig, genau. Und dann Schwimmen war dann vorbei und ich hatte vorher mit Nathalie Zeiten so ein bisschen kalkuliert, was, wo, wie stehen muss, damit ich die Endzeit schaffe. Und ich wusste, beim Schwimmen hatten wir gesagt, glaube ich, ne, 31 Minuten soll ich schwimmen. Und ich kam aber aus dem Wasser mit 33 Minuten und dachte so, völlig okay. 2 Minuten drüber, du kannst nie eine Zeit in der Schwimmhalle vergleichen mit Freiwasserschwimmen.
Ja.
Und nicht, du weißt auch nicht, wie Wellengang ist und Co. und Strömung. Deswegen habe ich mir da gar keinen Stress gemacht, sondern wusste, ey, das war in Ordnung, das war solide. Und dann habe ich ja, also das Schlimmste, was bei mir immer ist, sind ja Wechselzeiten. Und ich bin dann in der Nacht vorher, bin ich glaube ich 500 Mal durchgegangen, wie ich jetzt einen Wechsel mache. Was mir nicht mehr passieren sollte, was mir sonst zuvor immer passiert ist.
Was ist das? Was sind die Fuck-Ups der Triathlons davor?
Also die größten Fuck-Ups waren Schuhe nicht aufgebunden beim Laufen. Also ich habe die quasi einfach im Beutel gehauen und dann willst du quasi die Schuhe anziehen und hast da so einen Knoten drin.
Mhm.
Oha, da saß ich mal, glaube ich, 5 Minuten lang auf dem Boden und habe probiert, diesen Knoten aufzubekommen für meine Laufschuhen. Dann habe ich schon mal falsch gepackt. Ich hatte dann zum Beispiel meine Socken einmal im Beutel zum Laufen, aber die Socken brauchte ich schon zum Fahrradfahren für meine Fahrradschuhe. Also da auch schon mal hin und her gerannt zwischen den Beuteln und mal die Socken wieder geholt. Und Toilette war zum Beispiel bei der Langdistanz ein Riesending. Also da musste ich, glaube ich, nach dem Fahrradfahren musste ich pinkeln und es hat so geregnet, dass alles klitschnass war im Körper und ich habe diesen Einteiler nicht an- und nicht ausgezogen bekommen.
Mhm.
Und klar, konnte jetzt nicht so richtig koordinieren, ob ich pinkeln muss oder nicht, aber musste ich nicht, deswegen hat sich die Zeit auch nochmal deutlich verkürzt. Ja, und einfach diese Ruhe. Ich war schon in der Wechselzone, wo ich dann vor meinem Beutel stand und so war, welchen Riegel möchte ich jetzt essen? Und dann weiß ich noch, wie ich so zwischen Müsli-Riegel und so einem anderen Riegel irgendwie so, welcher macht denn jetzt mehr Sinn? Und das waren halt Sachen, die ich vorher durchgegangen bin, so diese Abläufe, Helm auf, Brille auf, Startnummer um. Ich habe auch schon meine Startnummer mal vergessen.
Mhm.
Fast disqualifiziert worden.
Weil die beim Schwimmen auf der Kappe steht. Oder auf dem Arm.
Nee, weil ich beim Radfahren die Nummer nicht umgemacht habe.
Ja, genau. Aber du hast keine um, weil du beim Schwimmen...
Achso, beim Schwimmen hat man keine um, genau. Und die muss man dann aber dran machen auf dem Fahrrad. Und habe ich wahrscheinlich auch im anderen Beutel gehabt, weiß ich nicht mehr. Also das sind so Sachen, die ich dann am Abend vorher 500 Mal durchgespielt habe und tatsächlich hat es das allererste Mal in meinem Leben geklappt. Neopren ausgezogen, alles, wie gesagt, nacheinander dran gemacht. Auf dem Weg zum Fahrrad noch ein Gel genommen. Also auch da nicht am Platz mein Gel erstmal verspeist, sondern einfach auf dem Weg zum Fahrrad. Mhm. So richtig professionell, weiß ich noch, habe ich mein Gel aufgerissen und dann so in so einen Mülleimer geflankt und dann mein Fahrrad genommen. Und ja, dann aufs Fahrrad drauf. Und beim Fahrrad muss man auch dazu sagen, ich habe ja gefühlt nur auf der Rolle trainiert. Also ich war einmal im Trainingslager, da natürlich draußen gefahren, aber ansonsten in Berlin war ja Rolle mein bester Freund. Dann die 2 Wochen vor dem Wettkampf ein paar Mal draußen gefahren mit meinem neuen Fahrrad, was ich mir ja auch gekauft habe. Da mal ein bisschen draußen trainiert, aber ich wusste nie, wozu bin ich in der Lage eigentlich? Was kann ich wirklich auf dem Asphalt? Was kann ich da fahren?
Weil Rolle einfach künstliches Szenario ist.
Ja, und meine ist ja noch nicht mal intelligent. Also man sagt so intelligente Rollen, aber so das war alles immer nur irgend so eine Hochrechnung da an meinem Laptop. Und ich bin da mehr oder weniger nach Gefühl gefahren. Und wenn es anstrengend war, war es anstrengend. Und deswegen war Fahrrad für mich so, naja, gucken wir mal, wie das jetzt hier wird. Und für mich Fahrradfahren, ich habe da alles reingesteckt. Ich habe von Anfang an, ich habe da alles reingesteckt. Ich bin teilweise da im Schnitt 42 km/h gefahren und dachte so, boah, krass. Das geht gerade gut und ja, ich habe da alles reingegeben. Da wäre nicht mehr gegangen, glaube ich, einfach.
Aber Fahrradfahren, so 90 Kilometer, also auch nochmal für alle Schwimmen 1,9 Kilometer, dann eine halbe Stunde schon eine richtige Ansage oder 33 Minuten. Ich habe ja auch mal Ironman gemacht. Deswegen kann ich damit ja was anfangen. So, und dann bist du rausgekommen und 90 Kilometer gefahren. War das windig? War es sonnig? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. War das Runden? War das eine Runde?
Es war eine Runde zum Glück. Finde ich ja immer besser als so 2 Runden, weil dann weiß man immer schon, wann es wieder richtig scheiße wird.
Ja, genau.
Also eine Runde war schon mal top. Genau, dann ist man am Anfang oben auf dem Deich lang gefahren. Schön Nordsee beobachtet. Das war schon geil. Das fand ich schon richtig nice. Da bist du natürlich sehr windanfällig. Mhm. Aber ich muss sagen, die Strecke war immer so, dass man so ein bisschen so Kurven auf dem Deich hatte. Und dadurch hattest du manchmal Wind von der Seite und manchmal aber auch Rückenwind. Deswegen konnte ich da auch so schnell fahren, glaube ich, teilweise auf manchen Abschnitten. Natürlich hatte man auch Gegenwind. Also fucking Nordsee, da war auf jeden Fall Wind. Aber hatte ich irgendwie vorher im Training auch. Deswegen war das okay, dass es auch mal Wind gibt auf der Rolle.
Schon Ventilator.
Ja, beim Trainingslager weiß ich auch noch, da gab es auch Wind. Und ja, womit ich... Ich weiß nicht, ob ich damit zu kämpfen hatte. Ich glaube schon so ein bisschen, es war schon warm für mich. Ich wurde danach immer ausgelacht von meinen Freunden, die so waren, ja, war richtig warm. Aber für mich waren 25 Grad und teilweise Sonne auf einer Fahrradstrecke auf dem Asphalt, für mich war es heiß. Also ich habe ja so Aufleger und wenn ich da mal rausgegangen bin kurz, weil ich was getrunken habe, habe ich so geguckt und dann war alles schon so weiß. Und ich dachte so, oh, schwitze hier ein bisschen anscheinend, ein bisschen Salz ausgeschwitzt. Und dann gucke ich so auf meine Schulter und sehe, wie da überall so Salzkristalle drauf sind und habe mich dann auch so angeguckt, dachte, oh, ich bin echt am Schwitzen. Mhm. Und dann doch realisiert, es ist jetzt nicht so kalt heute.
Hast du Salztabletten oder Salz irgendwie zu dir geführt, außer über die Gels?
Nee, aber in dieser Verpflegung, die ich in meinem Getränk hatte, ist auch so ein bisschen Salz mit drin. Das ist dann ausgelegt gewesen für Hitze oder so. Ja, Verpflegung auch so ein Thema. Man denkt ja immer, man lernt.
Gab's da ein Fuck-up vielleicht?
Ja, gab's. Habe ich aber auch erst danach herausgefunden, weil ich hatte echt beim Laufen auch und auch schon beim Fahrradfahren echt so ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich dachte erst, dass es daran liegt, dass ich auch meine Tage bekommen habe. Als ich bin ins Ziel gelaufen, direkt meine Tage bekommen. Ich wusste, ich kriege die entweder einen Tag vorher, währenddessen oder danach. Hat dann zum Glück noch gehalten, also ja. Erst danach bekommen.
Aber trotzdem gemerkt bezüglich der Leistung?
Ich habe es gemerkt, ja. Leistung weiß ich nicht. Also natürlich wäre es geiler gewesen, wenn ich zum Beispiel meine Tage gehabt hätte irgendwie am zweiten, dritten Tag. Da fühle ich mich sehr stark. Kurz vor den Tagen fühle ich mich wie ausgeschissen. Also ich wusste aber von Anfang an, okay, das ist nicht geil, aber dadurch, dass ich es wusste, war so, ja, ich kann es nicht ändern. Also Augen zu und durch.
Akzeptiert.
Trotzdem einfach alles geben. Und so für den Bauch und diese Position beim Rad und so sitzen, ist nicht geil, aber was willst du machen? Waren ja nur 90, aber nee.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Weiß ich nicht.
Wahnsinn. Warte mal. Richtige Triathletin, die nicht mal ihre Zeiten
Bike,
kann.
2:34.
Das ist schnell.
Ja, das Ding ist, hier in der Urkunde steht ja das gerechnet auf 90 Kilometer. Eigentlich waren es 91 Kilometer, die Radrunde. Deswegen ist mein Strava besser. Ich bin nämlich eigentlich ein 35er-Schnitt gefahren und nicht 34,5.
Da können, also Gerd, wenn du das hörst, ich glaube, wir können mit Leo fühlen, sobald es ein Kilometer zu viel ist. Wer hat da reingeschissen eigentlich bei der Streckenmessung? Was soll denn sowas?
Wirklich. Alter. Ja, deswegen, aber ja, 2:34 habe ich gerade, oder 2:35.
Ja, schnell. Knapp. Warst du happy? Also bist du, wie war das
ja,
Gefühl?
Ja, ich war happy, ich war nur nicht happy im Nachhinein damit, dass ich einfach mir so viel Kohlenhydratpulver in die Flasche gefüllt habe wie die anderen. Ich weiß noch den Abend davor, ich lag noch so auf der Couch, die haben schon ihre Verpflegung gemixt. Ich dachte so, ja, Küche ist gerade voll, ich mache das dann einfach danach. Da mit der Waage und mit deinem Pulver stehst du dann da mit deiner Flasche
geil.
Und misst so deine Grammanzahl ab. Und ich war noch so, wie viel Gramm habt ihr noch mal reingemacht? Und irgendwie war so 80 bis 85 Gramm. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment dachte, im Training habe ich irgendwie so 60 reingemacht, glaube ich. Und hab's aber null hinterfragt. Und dann stehe ich da und klopp mir da auch die Kohlenhydrate rein. Ja, turns out, im Ziel dann so, ja, oh nee, mit der Verpflegung, das war doch ein bisschen viel Pulver. Und ich so, war das nicht das, was man machen sollte? Nee, ich habe mehr reingemacht. Und ich so, gut, hätte ich mich mal auf mich verlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu detailliert ist, aber mir kam schon ein bisschen die Kotze manchmal hoch.
Ja, kann man schon sagen.
Kann man schon sagen.
Während des Fahrradfahrens? Oder
da musste ich schon aufstoßen und beim Laufen war dann schon auch ungeil.
Boah.
Also ich musste nicht kotzen, aber
kurz mal gekratzt.
Kurz mal so. Bisschen unangenehm gewesen, ja.
So, und dann Verpflegungsstation? Verpflegung.
Ah ja, beim Fahrradfahren.
Genau, weil ich glaube, das kennt man ja gar nicht. Wir haben ja viele Läuferinnen und Läufer bestimmt, aber auch viele Triathleten. Das ist ja nochmal beim Ironman, ist das ja alles nochmal ein bisschen schneller und du hältst Hand raus. Ist das immer noch so?
Es ist so, dass es gibt Verpflegungsstationen auf der Strecke beim Radfahren und dann stehen quasi Helfer, Helferinnen dort und halten mit ganz strammen Armen quasi die Wasserflasche hin. Ich glaube, relativ weit unten gegriffen, damit du, wenn du vorbeifährst, natürlich in einer bestimmten Geschwindigkeit die Wasserflasche abgreifen kannst. Und dann ist es normalerweise so, wenn du nicht genug Verpflegung am Rad hast und auffüllen musst, greifst du meistens diese Flaschen. Und jetzt war es so bei mir, ich habe vorne zwischen dem Lenker ein Trinksystem, wo oben so ein Pinöppel drauf ist, so eine Membran, so eine zweistufige, wo du dann von oben einfach eine Flasche reindrückst, damit du deine Flasche auffüllst, die auf deinem Lenker ist und die von der Verpflegungsstelle wieder wegschmeißt.
Ja, smart.
Oder deine Flaschen am Rad sind nicht so wichtig und du schmeißt deine am Rahmen weg und füllst die mit Wasser auf. Problem ist aber da, meistens ist es ja nur Wasser.
Ah, keine Elektrolyte?
Oh, ich weiß gar nicht. Also
ist das nicht auch manchmal Cola?
Ja, beim Fahrradfahren glaube ich nicht.
Nee?
Beim Laufen gab es Cola. Mhm. Und ich hatte es aber so getaktet, dass ich an meinem Rahmen eine Flasche habe und hinten an meinem Sattel und da waren meine Kohlenhydrate drin. Also zwei Flaschen voller Verpflegung, sage ich mal. Und vorne, die in der Mitte zwischen meinem Lenker, war gefüllt mit Elektrolyten. Also einfach nur Wasser plus zwei so eine Elektrolyt-Tabletten, die ich noch im Kraftraum gefunden habe. Und dann fahren wir aber einmal über so einen, wie so Kopfsteinpflaster, glaube ich, war es. Und auf einmal fliegt mir diese Abdeckung ab von meinem Trinksystem vorne. Und komplett das ganze Trinken fliegt da raus. Und ich war auch einmal komplett nass und dachte so, also gut, vorne haben wir jetzt verloren. Habe ich jetzt keine Verpflegung mehr. Und dann habe ich auch einmal beim Fahrradfahren dann in so einer Verpflegungsstation habe ich dann einmal Wasser gegriffen, weil ich mal einfach nur Wasser haben wollte und keine Kohlenhydrate. Hat trotzdem alles funktioniert. Vorne war ja auch mehr so, um mal ein bisschen Mund zu befeuchten und mal was ohne Kohlenhydrate zu trinken. Nicht dieses süßes Gemisch quasi. Das war kurz so, wo ich dachte, huch. Bei einer Langdistanz hätte es mich wahrscheinlich richtig unter Druck gesetzt oder gestresst, dass da jetzt mir auf einmal eine komplette Trinkflasche mit 750 Milliliter Wasser fehlt. Aber
so war es ja dann quasi.
Ich war es trotzdem safe.
Ja, genau.
Ja. Die gibt es jetzt nicht mehr, die Trinkflasche. Also muss ich mir mal nachbestellen oder weiß ich nicht. Ich muss aber auch sagen, also diese Trinksysteme sind so, dass du einen Strohhalm hast, aus dem du trinkst. Es gibt auch Trinksysteme, wo du einfach nochmal eine Flasche reinsteckst und die musst du aber abnehmen, um draus zu trinken. Und bei mir ist es so gedacht, du bleibst unten hängen in deiner Position, in deiner Aero-Position, nimmst diesen Strohhalm und trinkst da draus. Ich krieg das nicht so gut hin. Ich habe das Gefühl, ich krieg keine Luft mehr, weil man da so doll dran ziehen muss, weil man es irgendwie auch zusammendrücken muss und gleichzeitig trinken muss. Ich habe das Gefühl, ich erstick da halt dran. Deswegen, vielleicht sollte es einfach nicht sein. Genau. Ja, und dann bin ich nach dem Radfahren in die Wechselzone und dann hatte ich einen geilen Moment, weil du kommst dann in die Wechselzone und ich gucke und da standen dann noch nicht so viele Fahrräder. Und dann weißt du in dem Moment, dann gehörst du eigentlich zu den Schnellen, weil so viele Leute gab es jetzt hier noch nicht, die mit dem Radfahren durch sind. Mhm. Auf der Strecke habe ich übrigens jemanden getroffen, der auch so, ey, Craftrunners, geil ballern. Und man hat sich gegrüßt auch während des Wettkampfs. Ja, und dann Fahrrad weggestellt in die Laufschuhe rein, die aufgeschnürt waren. Dann habe ich meine... war ich auch clever, sonst hatte ich die Gels einfach in die Tüte reingeschmissen, die man dann beim Laufen nimmt. Und diesmal hatte ich die Gels mit einem Gummiband umwickelt und habe dann einfach nur das Päckchen gegriffen und habe es mir dann einfach während des Laufens hinten in meinen Einteiler reingesteckt. Mhm. Auch nochmal ein paar Sekunden gespart. Ja, und bin losgelaufen und habe, glaube ich, während der ersten drei Schritte gemerkt, shit.
Wird anstrengend, oder?
Wird. Heute richtig anstrengend. Ich glaube, das war auch so ein Moment, wo kurz was in mir zerbrochen ist, wo ich echt mit meinem Kopf dann ackern musste, weil sonst ist es so, beim Laufen, ich kann da vorne mitlaufen. Also ich bin diejenige, die beim Laufen dann da nochmal ein paar Leute einsammeln kann, die dann nicht mehr Platz 10 ist, wie beim Fahrradfahren oder so, sondern Platz 2 belegt beim Laufen, weil ich so viel Spaß habe am Laufen und mich so darauf freue. Und ich habe mich auch diesmal darauf gefreut, dass beim Fahrradfahren alles gut lief und dachte so, geil, jetzt laufen, jetzt ist gleich geschafft, nur noch Halbmarathon. Aber lauf an und denk so, scheiße, meine Oberschenkel, zwei so Stränge innen am Oberschenkel, schon komplett dicht gewesen. Und ja, dann der Bauch auch nicht richtig mitgemacht und dann schon gemerkt, shit, und ich bin viel zu schnell angelaufen. Also Nathalie, meine Trainerin, meinte so von Anfang an, wir laufen eine 4,45 an und ich dachte mir so, come on, ich schaffe auch 4,30. Bin dann da unter 4,30 angelaufen und dachte währenddessen schon, Digga, du kannst jetzt schon nicht mehr, hör auf so schnell zu laufen, aber trotzdem bist du so drin und du fliegst kurz und denkst so, geht schon.
Wenn man die Geschwindigkeit vom Rad gewohnt ist.
Ja, und ja, dann mussten wir 2,5 Runden laufen und ich glaube, nach den ersten paar Kilometern war dann auf einmal so richtig doller Gegenwind, weil du wieder oben auf dem Deich lang gelaufen bist. Boah, ich war so bockig. Ich dachte so, was soll die Scheiße jetzt hier mit diesem Gegenwind? Und dann war meine Pace plötzlich bei 4 Minuten 50 oder so. Und dann dachte ich so, da habe ich dann das erste Mal so ein richtiges mentales Ding gehabt. Und habe dann da irgendwie den Lauf halt solide ja am Ende noch gemacht und es waren dann auch die 4,45er Pace, die von vornherein irgendwie mal genannt worden sind. Ich habe das dann geschafft, aber bin auch ins Ziel. War ich einfach nur froh, dass es vorbei ist und habe aber auch direkt im Ziel so dieses Ding gehabt von wegen, boah, laufen will ich schon nochmal besser machen. Das kann ich
grad
besser.
Gerade angekommen, direkt der Ehrgeiz geweckt
worden. Gerade angekommen war einfach nur happy, dass es vorbei war. Wir hatten eine Freundin dabei, die nicht geraced ist, die stand quasi an der Strecke, hat uns angefeuert und am Tag davor wurde ihr noch erklärt von den Boys, welche Zeiten sie durchgeben muss, wie sie gucken muss in der Liste, in der App, wie viele Minuten hat man zum Vordermann, wie viele Minuten zum Hintermann, welcher Platz ist man, und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, ey, feuer mich bitte einfach nur an, ich will es nicht wissen, weil... Das hat mir auch wieder gezeigt, das ist nie richtig aktuell, weil wenn jemand eine halbe Stunde hinter dir mit dem Schwimmen startet und auch nach dem Fahrradfahren nach dir reinkommt und beim Laufen vielleicht auch nach dir finisht, kann aber trotzdem noch schneller sein. Und so war es auch bei mir zum Beispiel. Es gab Frauen, die sind hinter mir gestartet, hinter mir ins Ziel gekommen, waren trotzdem schneller, Brutto-Netto-Zeit. Mhm. Und ich habe ihr nur gesagt, ich will es nicht wissen. Ich möchte hier einfach nur alles heute geben, alles reinstecken und ich will nicht noch im Kopf so ein Ding auf einmal haben, wo ich beim Laufen dann gesagt bekomme, du bist gerade Zehnte, beeil dich mal. Und eigentlich weißt du aber, ich bin aber gerade schon an meiner Grenze. Und ich glaube, mich hätte es dann irgendwie gestresst. Oder selbst wenn dir gesagt wird, du bist gerade Erste, und dann denkst du dir, dann kann ich ja jetzt rausnehmen und dann bist du doch nicht mehr Erste. Also ich wollte es einfach nicht wissen. Ich wollte an dem Tag einfach alles geben und dann im Ziel wissen, ob es gereicht hat oder nicht. Und dann weiß ich noch, da bin ich ins Ziel gekommen. Und dann, meine Boys waren schon im Ziel und dann so, ja und, hast du es geschafft? Und ich so, keine Ahnung, ist mir egal. Ich will einfach nur duschen. Und dann haben die in der App geguckt und dann waren die so, wir müssen es dir jetzt sagen, du hast es geschafft. Und dann freut man sich auch kurz und gleichzeitig war ich aber auch so, naja, aber es ist ja noch nicht die offizielle Verkündung, die offizielle Vergabe. Und deswegen war so dieses richtige Freuen kurz, hatte ich erst bei der offiziellen Slot-Vergabe und Siegerehrung.
Die haben gesagt, du hast es geschafft. Es war ja nicht klar, wie viele Plätze es gibt, genau, für die Weltmeisterschaft, ne?
Mhm, genau. Und wir haben uns so ein bisschen am Vorjahr orientiert. Ich glaube, da haben es die ersten 6 Frauen geschafft in meiner Altersklasse. Okay. Und da muss man dazu sagen, es gab noch 25 extra Slots in dem Rennen in Westfriesland, nur für Frauen. Und das heißt, es gab quasi dann offiziell, gibt es glaube ich 50 Plätze für die Weltmeisterschaft, aufgeteilt auf alle Altersklassen. Also ich glaube von 18 bis 74 oder so geht's. Abgefahren. Weiß gar nicht, wie viele Altersklassen das sind, aber 6, 7 oder so. Und diese Slots werden dann aufgeteilt auf die Größen der jeweiligen Altersklassen. Und meine ist immer die, wo am das stärkste Feld antritt, also ich glaube, die meisten Teilnehmerinnen hat. Und deswegen wusste man aus dem Vorjahr ungefähr, es gibt 5 bis 6 Plätze. Und mit Rang 4 wusste ich dann, okay, das wird gereicht haben. Und dennoch hätte es wahrscheinlich sogar gereicht, weil es dann ja nochmal 25 extra Plätze gegeben hätte, auch wieder aufgeteilt auf die Altersklassen.
Ey, Glückwunsch.
Ey, danke. Soll ich dir nochmal meinen Coin zeigen? Man kriegt so Coins.
Ja, der Coin ist cooler als die Tasse, die ihr mir geschenkt habt zum Zutz. Dabei sein ist alles.
Ich hatte auch richtig Schiss, ne? Als du meintest, verkackst nicht, dachte ich so, scheiße, wir haben nämlich uns so einen Spaß bei dir erlaubt und diese Tasse da dir geschenkt mit dabei sein ist alles. Und dann dachte ich so, boah, wenn ich es jetzt verkacke, dann kann ich aber wissen, dass da genau so eine Scheiße zurückkommt.
Ja, klar.
Deswegen dachte ich auch so, ja, muss schon jetzt hier mal was werden.
Ja, bei anderen eine Grube gerät, ne?
Ja.
Hat ein Grabgerät. Geilster Moment des Races?
Des Races oder danach?
Nee, des Races.
Des Races. Ciao.
Kannst schon mal über den Schlimmsten auch nachdenken? Also geilster und schlimmster Moment.
Schlimmster war, als ich dachte beim Laufen, ich greife Wasser und frage irgendwie auch noch so, Water? Und dann habe ich irgendwie so ein Nicken wahrgenommen und kippe mir so die halbe Cola so über einen Anzug drüber, weil es halt super heiß war. Und dann habe ich mir immer über den Kopf, hinten den Rücken und vorne habe ich mir immer Wasser reingeschüttet, wobei einmal war kurz Unwetter, da hat es dann nochmal richtig angefangen zu stürmen, zu gefühlt halber Platzregen.
Während des Laufs?
Mhm. Und dann war aber auch wieder Sonne. Das war ganz komischer Wetterumschwung. Aber das Geilste, also während ich geraced habe, ich weiß gar nicht, was da das Geilste war, dass ich mal einen Neoprenanzug so schnell ausgezogen bekommen habe. an sich war es ja alles in allem ein gutes Race, auch wenn ich da verkackt habe beim Laufen, aber ich habe nicht.
Also kein Moment.
Nee, kein Moment.
Aber du hattest gerade eben gesagt, während des Laufs oder danach? Also danach gab es einen geilen Moment?
Ja.
Ja, dann nehme ich den.
Es gab einfach, also dadurch, dass wir in den Niederlanden waren, wusste ich eh, ja, wenn es da keine Pommes gibt, wo sonst? Und es gab, danach kommt man in so einen Athletenbereich, in so eine Athleten-Area und da gab es so Food Trucks, da gab es Eis, es gab Pasta und dann gab es so einen geilen Pommes Food Truck und da gab es wirklich eine Person, die nur damit beschäftigt war, diese riesen Kartoffeln zu stanzen, frisch.
Geil.
Und dann ab in die Fritteuse und dann habe ich mich da, glaube ich, auch zweimal angestellt, habe da meine Pommes dann danach gegessen, das war schon Premium. Abfuck war aber, als ich im Ziel war, war ich so, ja, wo sind denn hier die Duschen? Und dann war so, gibt's nicht. Und ich so, wie bitte? Ich so, hä? Es muss doch Duschen geben, weil eigentlich gibt es bei so einem Races immer so aufstellbare Duschen oder so, ne? Keine geilen Duschen, aber so, wo du dich mal kurz abduschen kannst. Und ich weiß noch, ich bin mit der Altersklassensiegerin, habe ich erst danach erfahren, ins Ziel. Ich glaube, Anke war der Name. Anke war, glaube ich, die erste Deutsche in der Altersgruppe 60 irgendwas. Naja, und wir standen beide da und sie so, wie, es gibt keine Duschen? Ich so, ja, die haben gesagt, es gibt keine Dusche. Und dann waren die so, ja, aber es gibt hier doch einen Pool, da könnt ihr euch abkühlen. Und es waren einfach nur so 3 oder 4 so eine Pools so mit kaltem Wasser, so Planschbecken. Und ja, an sich geil, aber dann dachte ich mir so, Alter, wie viele Leute lagen da gerade schon drin? Und alle waren ja so
mit Salzrennern und ja, Cola auf den Unterarmen.
Mit Cola. Und dann habe ich mich da auch so, einmal reingelegt, kurz so gedacht, okay, einfach alles abspülen, dann bin ich wieder raus. Und dann war noch die Ansage, ja, ihr müsst aber aufpassen, ihr dürft hier nicht nackt sein. Also ich hatte jetzt nicht vor, mich da einfach dann umzuziehen, nackt. Aber die waren so, ja, wenn ihr hier erwischt werdet, wenn ihr irgendwie nackt seid, werdet ihr disqualifiziert. Noch danach. Dann habe ich da richtig Stress gehabt, so mein Handtuch um mich rumgebunden und dann irgendwie probiert, mich da so an- und auszuziehen.
Naja, ich meine, der Startplatz kostet ja nur 500 Euro, da kann man ja keine Duschen erwarten.
Braucht man keine Duschen.
Also, Leo, wirklich.
Ja, und dann noch diese scheiß 41 Euro Starterlizenz, sonst hätte ich ja nicht mal starten können. Musste ich ja auch nochmal extra kaufen.
Das ist echt wild, ne? Wenn man das verstehe ich nicht ganz. Warum es, also kurz für alle, es gibt Teilnehmer, wie teuer ist die Anmeldung?
Ich habe, glaube, 400 irgendwas.
400 irgendwas. Und dann hast du alles gezahlt, denkst du, dann kommst du da hin, dann musst du nochmal zu so einem Schalter.
Haben die eine Tageslizenz?
Und musst bar eine Tageslizenz.
Nee, mit Karte.
Mit Karte ging es diesmal, ja. Okay. Musst eine Tageslizenz bezahlen.
Und in meinem Kopf war irgendwie so, die kostet 17, 18 Euro. Und dann sagen die auf einmal so, 41 Euro bitte. Und ich so, okay, alles klar. Du kannst ja nichts machen, du brauchst ja diese Lizenz. Du hättest zahlen müssen, was die sagen.
Das ist echt
und dann,
wild.
Das Witzige war, dann stand ich da aber am Schalter mit der Startnummernausgabe und da musst du dein Perso zeigen, dann musst du deinen QR-Code zeigen mit der Anmeldung und deinen Ausdruck von der Tageslizenz. Auch nur so, es ist so ein fucking ausgeschnittener Zettel, ja, wo jemand draufschreibt, seine Unterschrift drunter setzt, so nach dem Motto, glaube ich. Und dann war sie so, you're a Bronx member. Und ich war so, was? Ja, ich habe noch ein Geschenk für dich irgendwie. Und ich so, was bin ich? Und dann habe ich noch offiziell vom Iron Man so eine Mappe bekommen, wo dann irgendwie drin steht, ich gehöre zu den 17% der ganzen Welt in der Iron Man Bubble, die und die Leistungen im letzten Jahr erbracht haben. Und deswegen habe ich diesen Status.
Statusmacherin.
Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt eine bessere. Bin jetzt hochge. Ja, hoffentlich.
Oh.
Hab jetzt hier immerhin Quali.
Auf Marbella dann. Oh, oh, Silver.
Silver-Member. Ja, wann gibt es den Startplatz for free, Leute?
Ja.
Da, wirklich.
Wir nehmen schon an, dass da keine Startlizenz sein muss.
Das war auch richtig unsexy. Also da dachte ich kurz so, wow. Es war dann Siegerehrung am Abend und Slotvergabe. Und dann sitzen da ganz viele Athleten auf so Bierbänken und warten eigentlich und beten, dass ihr Name genannt wird, dass die diesen Slot kriegen für die Weltmeisterschaft. Und dann ist aber auch so, da gab es so eine LED-Leinwand und vorher war da so immer, die Sieger wurden aufgerufen und dann auf dieser LED-Wand wurde immer abgebildet, Platz 1, Platz 2 mit Namen und mit, wo die herkommen und welche Zielzeit. Das war vorbei und dann direkt so, dann kommen wir jetzt zur Vergabe der Slots. Das ist das, was sie zahlen müssen und dann auf dieser LED-Wand so riesenfett der Preis dran, 771 Euro, weiß ich nicht. Und dann wurde auch ganz strikt durchgesagt, es geht nur mit Kreditkarte und man braucht Kreditkarte und Perso. Und dann,
wenn es nicht dabei ist, dann Feierabend.
Oder dann wird dein Slot weitergegeben.
Wild.
Ja. Und dann gehst du da, wirst du aufgerufen, kriegst deinen Chip in die Hand gedrückt, dann gehst du hinter die Bühne direkt. Also direkt. Das ist auch nicht so kurz chillen, sondern direkt mit Kreditkarte und mit Perso. Dann wirst du an so ein iPad dran gesetzt und dann, weiß ich noch, musst du dich ganz normal über dein Profil anmelden, über dein Ironman-Profil. Dann sitze ich an diesem iPad und dann steht da so E-Mail und Passwort eingeben und ich so, Passwort? Saß ich da erstmal schon Schweißausfälle, Anfälle bekommen.
Habe ich in meinem Passwortmanager.
Hab ich
in der Notes-App.
Und dann habe ich da erstmal dreimal falsch mein Passwort eingegeben und dachte so, gut. Dann bin ich dann irgendwann reingekommen in diese Anmeldemaske und dann habe ich da irgendwas schon ausgefüllt und auf einmal stand dann irgendwie in dieser Anmeldemaske so, ja, wen möchten Sie noch anmelden oder für wen möchten Sie die Anmeldung machen? Und ich dann so zu der, die neben mir saß, ich so, hä, ist das auch bei dir so? Und sie so, ja, irgendwie ein Fehler. Und dann haben wir die, keine Ahnung, Projektmanagerin gefragt vor Ort und waren so, hä, ist das richtig? Und sie so, nee, das ist ein Fehler, wartet mal. Naja, turns out, ich konnte mich dann nicht anmelden aufgrund dieses Fehlers. Und dann war sie so, ja, tipp mal hier in mein Handy deine Startnummer an und deinen Namen, wir schicken das per E-Mail.
Geht also doch.
Ja, aber in dem Moment denkst du dir auch so, also wann kriege ich die E-Mail dann? Ja. Und also, okay.
Kann ich eine Bestätigung bekommen?
Ja, kann ich das nochmal schriftlich haben? Dann denkst du auch wieder so kurz, oh Gott. Aber Holly hieß sie, Holly aus UK, hat es dann per E-Mail geschickt, ja.
Und dann warst du drin.
Dann war ich drin. Ich bin noch nicht angemeldet gerade.
Ah!
Es okay. Steht noch auf meiner To-Do, man hat 30 Tage Zeit. Ich wollte es eigentlich jetzt die Tage mal machen.
Die Tage mal.
Die Tage mal.
Sind ja nur auf Tour. Ja. Station 2, Hamburg.
Station 2.
Wann ist Marbella? Wann ist die Weltmeisterschaft? Heute ist der, jetzt muss ich kurz gucken, ich weiß nämlich gar nicht, was heute für ein Datum eigentlich.
Ich auch nicht.
Während der Aufnahme.
Schon durcheinander.
Wir nehmen 3. Juli.
Die Weltmeisterschaft ist am 8. und 9. November.
Ah, okay.
Am 8. sind die Frauen am Samstag, am 9. sind die Männer dran. Und ich finde es richtig geil, weil wenn ich dann am Samstag schon durch bin, kann ich es mir da richtig gut gehen lassen und kann am Sonntag dann die Boys anfeuern.
Ja, besser so rum als andersrum.
Ey, ja, stell mal vor. Dann die alle da schon am Saufen und ich so, ah, cool.
Das heißt, wie kann ich mir deinen Sommer vorstellen? Du hast jetzt 4 Monate Zeit noch. Das heißt, gehst du da wieder all in, gehst du da wieder rein und willst … Was will man dann holen? Oder ist es nur Teilnahme und glücklich sein?
Ja, am Anfang habe ich gesagt tatsächlich, boah, wenn ich die Weltmeisterschaftsquali schaffe, dann mache ich mir dann einen lustigen und mache mir dann einen entspannten. Und den Gedanken habe ich ganz schnell, ich glaube, keine Ahnung, 3 Stunden nach Zieleinlauf wieder verworfen, weil ich so dachte, ich nehme jetzt an der fucking Weltmeisterschaft teil. Ich werde doch nicht Letzte werden in meiner Altersklasse. Und ich weiß ja auch, dass Potenzial da ist, noch im Laufen hinten raus. Und ich will, mein Ziel ist jetzt nicht, irgendeine Zeit zu verbessern. Kannst du eh nicht vergleichen, weil Marbella wird mit Höhenmetern sein. Also da gibt's keine flache Strecke. Da hast du vielleicht dann nicht so viel Wind oder weiß ich nicht. Aber das wird, kannst du trotzdem nie vergleichen. Aber ich will einfach, ich weiß, dass ich dieses Gefühl beim Laufen haben möchte. So, das ist gerade meins. Und das möchte ich erreichen und dass ich da am Laufen vorne mitspielen kann. Und ja, Training, jetzt habe ich kurz mal Pause, einfach um auch mal wieder nicht irgendwelchen Plänen hinterher zu hetzen und alles.
Kurz mal ein bisschen leben.
Ich habe mich mit meiner Freundin Nathalie, also Coach Nathalie, getroffen. Die hat mich sogar in Sisyphos gefahren und meinte so, ich unterstütze ja deine Regenerationsphase. Und sie meinte, nach der Deutschlandtour fangen wir dann wieder an mit richtig Training und jetzt soll ich so trainieren, wie ich Lust und Laune habe, einfach um den Spaß daran nicht zu verlieren. Mir macht ja auch das Training Spaß. Ist jetzt nicht so, dass ich mich quälen muss, da diese Pläne umzusetzen. Es ist einfach nur manchmal stressig, sein ganzes Leben noch da unterzubringen.
Ja, total.
So, aber ja, genau, an sich macht mir das ja auch alles irgendwie Spaß, außer die Rolle.
Ja, jetzt ist ja Sommer. Jetzt kannst du ja
jetzt auch, kann ich draußen fahren.
Jetzt kannst du rausfahren.
Ja.
Nutzt du Kraft 10.000 als Trainingseinheit? Am 30. August sieht man dich da als Sololäuferin.
Boah, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Aber ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Also,
ich dachte, ich muss arbeiten, aber ich organisiere ja gar nicht das Event. Ich könnte natürlich auch.
Könnte es auch laufen.
Ey, vielleicht frage ich doch die Triathlon-Jungs, ob wir sonst eine Staffel machen.
Na.
Einzeln weiß ich jetzt nicht, ob das ein bisschen doll ist.
Also vielleicht.
Aber da bin ich ja wieder in der Vorbereitung. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, es ist halt sehr intensive
Laufeinheit.
Wie gesagt, hier, Michel in unserer Truppe, 30x400er. Klassisches Intervalltraining. Und wenn alle reinhauen, hast du 240 Sekunden Pause zwischendurch. Aber das ist schon richtig flott.
Ja.
Also, Kraft 10.000, ganz kurz. 10.000 steht nicht für Meter, sondern für Sekunden. Und wir machen das Ganze im Kantian-Stadion am 30. August. Alleine, zu zweit in der Staffel oder zu viert in der Staffel kann man das Ganze machen, auf einer 400-Meter-Bahn im Kantian-Stadion. Das heißt, wenn man möchte, davon gehen wir natürlich aus, ist das richtig schnell. Da brettert man die 400 Meter Runden einfach hintereinander ab.
Ich habe ja mal so, ich hab mal so einen Staffellauf auf der Bahn ja gemacht mit Philipp damals. Und da sind wir auch einfach nur
all
out gelaufen. Ja.
Ja.
Zu zweit. Ich mit Staffelstabübergabe. Das hat auch so Bock gemacht. Aber wenn man richtig heizt.
Ich habe es mit Björn Menges gemacht.
Alter.
Eine Stunde lang. Boah, das war, und ich weiß, es war minus eins oder sowas. Das hat so weh getan.
Ach, geil.
Danach waren wir im
Hofbräuhaus.
Hofbräuhaus. Ich weiß nicht. Haben uns da richtig schön einen reingebechert und so.
Und es war so schlimm.
Mit so 30 Leuten. Good times. Irgendwann 2018 oder 19 war das, glaube ich.
Ja.
Ja, also ja. Wenn ihr Lust habt aufs Hofbräuhaus, nein. Wenn ihr Lust habt auf ein paar schnelle 400 Meter, ganz egal, ob zum Spaß oder auch auf richtig
Ernst.
Auf Ernst natürlich sehr gerne.
Ja, ich will doch dann wieder auf Ernst.
Ja, mach da mal mit. Ich find's geil, dass du endlich mal wieder laufen kannst. Nicht immer nur ackern hier bei den Lauf-Events.
Ja, stimmt.
Und ja, also alle Infos auf kraft10000.de. Genau.
Nee.
Da wird weitergeleitet.
Ah, okay.
Ja, ja. Ich hab Bock auf das Event, das wird gut.
Und wann Triathlon-Staffel?
Leute.
Ey, man kann Eugen.
Birkenstocks oder?
Eugen, es ist so witzig, man kann bei diesen Ironmans, gibt's auch Staffelwertungen und das ist so easy da zu gewinnen und dann kriegt man so einen Pokal, sogar so einen schönen Ironman-Pokal. Hm. Ich weiß, den wollte ich schon immer haben, aber nein, was ich sagen wollte, man kann als Staffel sich da anmelden und dann gewinnt man da eigentlich easy.
Ja, aber weiß ich nicht.
Hm.
Ich bin ja, also Triathlon eine Sache.
Aber machst du es nie wieder?
Ironman, warum?
Mann, ich finde es ja auch nicht geil. Ich liebe diesen Sport, den ich mache.
Ja,
aber dieses Drumherum.
Genau.
Sorry, also ganz kurz, ja. Ich habe auf dem Fahrrad mich damit beschäftigt, die Männernamen zu zählen. Ich habe Liste geführt. Dirk war Platz 2, Steffen war, glaube ich, auf der 1 und Platz 3 war, glaube ich, Andreas. Das ist das, womit ich mich 90 Kilometer lang beschäftige.
Ja, also
ja,
da mache ich lieber so ein Wald- und Wiesentriathlon mit 200 Leuten, 300 Leuten. Das wird auch von Steffen, Andreas und Dirk organisiert. Die sind alle, die machen das jedes Jahr. Finde ich 10-mal cooler als dieses Ironman.
You are an Iron.
Weiß
ja,
ich
und
nicht.
Dann direkt Kreditkarte zücken. Das fand ich auch echt
geiler
geil.
Geiler Upsell, muss ich sagen. Geiler Upsell, aber nee, ist nicht mein Vibe.
Ja, okay.
Triathlon mache ich auf jeden Fall, aber nicht glaube ich, in diesem Setting. Kein Bock drauf.
Mhm. Ja, gut.
Naja, wir sind ein bisschen abgedriftet. Das heißt, du fängst an zu trainieren ab.
Wenn wir wieder da sind.
Wenn wir wieder da sind, ab Mitte Juli. Das heißt,
ja.
Du hast 3,5 Monate Zeit.
Ist es wie viele Wochen?
18 Wochen.
Oh, Scheiße.
Nee, das ist weniger sogar. 12, 16, 14, 14, 16.
Hm, ja.
Hey, ich glaube, ich habe mich verzählt.
Ja,
es muss länger sein.
Auch. Naja.
Naja.
Aber ja, das wird wieder witzig. Dann kann ich euch wieder die Ohren voll heulen.
Wieder jeden Tag.
Hallo, ich saß schon 3 Stunden auf der Rolle heute.
Und trotzdem die fitteste von allen. Wir hängen da durch. Ey, ich muss los.
Ich weiß.
Ich muss auf eine Hochzeit.
Auch mal das Leben leben.
Leben leben. Paul haut ab nach Kiel. Pop-up, Deutschland-Tour-Stop. Und
ich mach
wir
mir
sehen
eine
uns in
nette
Münster.
Zeit.
Wir sehen uns in Münster. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, dann haben wir sogar schon, oder sind wir gerade in Düsseldorf. Und
am Montag, wenn wir in Köln sind, dann gibt es mal ein Andenken-Tattoo an den Triathlon und es wird kein Ironman.
Wird es eine Ente?
Mmh, es wird eine Qualle.
Shoutout an, lieben Gruß an Till.
Lieben Gruß an Kerstin, die mein Tattoo macht. Die hat auch meine Pommes tätowiert nach der Langdistanz letztes Jahr.
Mhm. Ich erinnere mich.
Ja.
Ich war dabei.
Ich weiß. Okay.
Leo, besten Dank.
Besten Dank.
Happy Day.
Dir auch.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.